Willkommen bei Mensch Digital, dem Podcast zu Mensch und Digitalisierung. Wir sprechen mit Digitalexpertinnen und Experten über ihre Erfahrungen und zeigen, wo digitale Transformation heute schon gelingt, wer sie gestaltet, wie sie wirkt und was wir daraus lernen können. Herzlich willkommen zu einem nächsten Gespräch in unserer Reihe Mensch Digital. Diesmal über das Kommune Digital Forum. Mein Name ist Martin Schmiedl, Vorstand der GfKD AG, und ich freue mich, ein Gespräch zu führen mit einem Menschen, der das Thema innovative Beschaffung vorantreibt, nämlich Matthias Berg, Leiter beim Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung. Lieber Matthias, freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich über die Einladung und bin gespannt auf unseren Austausch heute.
Ja, Matthias, mich bewegt ja immer die Frage, was treibt Menschen an? Ne? Wenn wir mal erstmal über dich persönlich nochmal sprechen, bevor wir dann zum Co-Innovationsplatz kommen. Erzähl uns nochmal deine Geschichte, was dich mit dem Thema Innovation, was dich mit dem Thema Beschaffung in Zusammenhang gebracht hat und was dich antreibt.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Genau, was treibt mich an? Mich treibt das Thema Einkauf, Beschaffung tatsächlich an. Ich habe irgendwann in der Privatwirtschaft einige Erfahrungen sammeln dürfen im Textilhandelsumfeld, also in der Modebranche. Und dort war tatsächlich Einkauf eines der spannendsten Metiers, der spannendsten Aufgaben, die man aus meiner Sicht haben konnte. Dort nämlich sehr, sehr spannend, dass man einerseits natürlich den Modetrends hinterher rennen darf, verschiedenste Hersteller und Anbieter hat, gleichzeitig aber auch eine Umsatzverantwortung hat. Das fand ich irre spannend und das hat dann sehr, sehr schnell meinen Berufswunsch geprägt, damals schon. Habe ganz normal BWL studiert, bin also gelernter Kaufmann. Habe dann auch in der Privatwirtschaft erstmal gearbeitet und dachte mir dann über den BME, ich gehe mit Sicherheit irgendwann in einen klassischen Konzern und versuche hier mein Einkaufsgeschick mit hineinzubringen. Habe dann aber neben der klassischen Industrie irgendwann einmal Berührungspunkte zu der öffentlichen Hand gehabt. Und in der Entwicklung bei meinem jetzigen Arbeitgeber, dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik, bin ich dann auch tatsächlich mit diesem Sektor stärker in Berührung gekommen und durfte 2014 das Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung übernehmen. Und somit zieht sich für mich durch alles, was ich bis dato getan habe, der Strang Einkauf, Beschaffung durch. Und die Aufgabe jetzt im Kompetenzzentrum ist für mich nach wie vor absolute Passion, auch wenn wir das schon seit einigen Jahren, also wir haben letztes Jahr 10-jähriges Jubiläum gehabt, forcieren dürfen. Weil es einfach ein Bereich ist, der nach wie vor sehr, sehr stark entwickelt werden kann, also sowohl in den Prozessen als auch in den eigenen Strukturen, gleichzeitig aber einem enormen Veränderungsdruck unterliegt, weil wir haben inzwischen Portfolios, Beschaffungsportfolios, Produkte, Dienstleistungen, die beschafft werden müssen, die eine derartige Komplexität haben. Ich meine, wir sind hier im Bereich Kommune Digital Forum. Wenn ich mir allein die Komplexität digitaler Dienstleistungen, digitaler Portfolios in den Häusern inzwischen anschaue, habe ich einfach so viel Know-how, was ich brauche, so viel Veränderungsdruck, für mich eines der spannendsten Reisen überhaupt. Und dann muss man zugeben, sind wir in Deutschland einfach in einer föderalistischen Struktur. Das heißt, wir haben nicht nur eine zentrale Beschaffung, sondern wir haben Bundesressorts, wir haben Landesressorts, wir haben Kommunen, wir haben die Sektorenauftraggeber, die Stadtwerke, die Kommunen, die Krankenhäuser. Es gibt sehr, sehr viele Häuser, die ähnliche Aufgaben haben, nichtsdestotrotz auch individuell an den Markt treten. Und das mit voranzubewegen und das mit umzugestalten, wunderbare Aufgabe für mich und mein Team und somit mit ganz viel Herz und ganz viel Freude dabei.
Sehr gut, ja, das hört sich sehr, sehr spannend an und auch herausfordernd. Ich nehme jetzt mal die beiden Begriffe Innovation und Beschaffung und setze mal drumherum das Thema öffentliche Verwaltung. Ne? Man könnte ja von einem Widerspruch sprechen, wenn es um diese Begriffe geht. Jetzt gab es ja bestimmte Beweggründe auch, warum ihr diesen Co-Innovationsplatz oder Co-Inno, das Kompetenzzentrum, überhaupt geschaffen habt. Hat das was mit diesem vielleicht auch vermeintlichen Widerspruch zu tun?
Mit Sicherheit. Also Hintergrund, warum gibt es das Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung? Die Idee auch seitens des BMWK eine relativ klare und vom politischen Willen sehr, sehr nachvollziehbare. Wir haben ein recht hohes Beschaffungsvolumen auf der einen Seite. Schätzungen liegen zwischen 350-550 Milliarden pro Jahr, was wir öffentliches Beschaffungsvolumen haben. So, wenn ich diese Finanzmittel auf möglichst innovative digitale Dienstleistungen und Produkt lenke, erschließt sich jedem, da entsteht echt ein Wirtschaftsfaktor. Ich habe einen enormen Mehrwert für Startups, für innovative Unternehmen und ich habe vor allem einen enormen Impact auch auf die Wirkung der öffentlichen Hand, nämlich das, was auch ihr Auftrag ist, wie sie ihn bestreiten können, auch für die Bürger dieses Landes. Und das irgendwo zu erschließen, klingt erstmal relativ trivial mit dem Wunsch, wir brauchen mehr Innovation. Das ist so ein Gefühl, was jeder hat. Gleichzeitig hat aber auch die Politik inzwischen verstanden, haben wir eben eine komplexe Verwaltungsstruktur. Es ist Menschen, die dort agieren, die auch einen hohen Eigenanspruch haben, die Dinge vorzubewegen. Nichtsdestotrotz haben wir sehr zerclusterte Systeme. Wir haben mit Sicherheit nicht die durchgängigsten Prozesse und wir haben mit Sicherheit auch keine Routine in kollaborativen Zusammenarbeitsmodellen, in überschneidenden oder offenen Kommunikationspfaden auch in Richtung Anbieter. Und das ist genau die Herausforderung, was wir aber dringend heben müssen, weil die Innovation entsteht wo? Die Innovation entsteht im Regelfall nicht in der öffentlichen Hand. Die Innovation entsteht bei den Anbietern, bei den Entwicklern. Wenn ich aber keinen Kommunikationskanal habe, keine Offenheit habe, aber auch die interne Zusammenarbeit in den Häusern zwischen den Bedarfsträgern, also den Fachbereichen und irgendwo einer Beschaffungsvergabestelle nicht diese Durchlässigkeit hat, werde ich diese Innovation gar nicht kennenlernen und ich werde diese Innovation nicht heben können. Und dann das Konstrukt oder die Komplexität auch mit dem Vergaberecht, also dass ich hier einen Ausschreibungs- und Vergabeprozess habe und das nach wie vor leider der originäre Kommunikationspfad ist und leider auch der alleinige Kommunikationspfad, hat enorm viel Komplexität und kann ganz, ganz schnell an Innovation und Digitalisierung vorbeiführen und das am Ende des Tages in ein Spiel zu bringen. Ja, das wird uns auf jeden Fall noch einige Zeit beschäftigen.
Da wird einem nicht langweilig, das glaube ich. Ihr habt ja aber auch eine Menge Ideen, wie ihr das Thema angeht, ne, diese Herausforderungen. Jetzt habe ich gerade schon das Wort Ko-Innovationsplatz auch genannt. Bitte beschreibe das doch einmal, den Begriff. Und vielleicht kannst du dann auch noch mal einen Ausflug machen in das Thema der Abgrenzung zu den gängigen Vergabeplattformen, weil die gibt es ja auch. Da kann ich ja auch mich informieren darüber, was denn gerade so beschafft werden soll, ne?
Genau.
Da spielt er ja eine gewisse Rolle in diesem Zusammenhang. Genau.
Genau, ich habe das Problem vielleicht gerade schon angemacht oder aufgemacht. Eine Schwierigkeit ist, dass heute die Beschaffung formal über Ausschreibung läuft. Also das heißt, die öffentliche Hand überlegt sich leider im stillen Kämmerlein ganz häufig, was beschreibe ich tatsächlich, was für ein Produkt will ich haben, was für eine Dienstleistung will ich haben, kommuniziert das in Form der Ausschreibung an den Markt, der darf sich dann melden und sagen, hier, ich könnte eventuell etwas. Wenn die Leistungsbeschreibung leider schon einen Punkt hatte, dass sie so dezidiert ist, dass eigentlich nur noch ein Produkt oder eine Vorgehensweise möglich ist, bin ich schon wieder an der Innovation vorbei. Und das ist genau der nervige Punkt, an den wir ran wollen. Es gibt und es braucht Prozesse vor einer Ausschreibung, weil da habe ich das Potenzial, eine Innovation zu identifizieren, eine Innovation zu heben oder bereits an einer Innovation vorbeizugehen. Und das ist die Idee des Ko-Innovationsplatzes. Es ist eine ganz, ganz niederschwellige Plattform, absolut öffentlich, im Gegensatz auch zu den Vergabeplattformen. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen, ich brauche kein Zulassungsmodul. Sowohl die öffentliche Hand, jeder interessierte Bürger, aber auch Anbieter können alles sehen, was im Ko-Innovationsplatz passiert. Es ist eine Markterkundungsplattform. Markterkundung heißt, ich sage nicht, was ich will, indem ich wieder ein Produkt oder eine Dienstleistung beschreibe, sondern ich beschreibe meine Herausforderung, ich beschreibe meine Problemstellung. Klingt erstmal ganz trivial. Der Haken ist, der Mensch agiert im Regelfall anders. Das Gegenbeispiel ist immer, wenn ich in den Supermarkt renne. Die meisten Menschen haben vor Augen, dass sie eine Kerrygold-Butter oder was auch immer holen wollen. Und sie gehen leider nicht rein mit, ich habe Hunger, ich habe ein Brot, ich brauche was drauf und geben ein paar Parameter. Und das ist genau der Punkt, wo der Ko-Innovationsplatz ansetzt. Also wir ermutigen, rekrutieren die öffentliche Hand, ihre Problemstellung in den Markt zu kommunizieren und wirklich die Problemstellung. Ganz einfach strukturierter Fragebogen, der ausgefüllt werden muss. Wir überprüfen das für uns. Gibt es dort vielleicht ein klares Produkt, was wir vor Augen haben, oder eine Dienstleistung, ein Unternehmen, was wir schon sehen? Wenn wir das nicht sehen, dann würden wir immer sagen, es ist ein gewisser Innovationsgrad in der Komplexität, in dieser Problemstellung zu finden. Und dann geben wir das als Herausforderung an den Markt. Das heißt, es wird über den Q-Innovationsplatz, so wie man es auf einer Vergabeplattform auch kennt, veröffentlicht. Im Gegensatz zur Vergabeplattformen muss man bei uns aber nicht erstmal einen Zugang haben. Man muss nicht auch ein breites Commitment erstmal schaffen mit irgendwie Teilnahmewettbewerb und sonst was, sondern man kann einfach eine Lösung als Anbieter hineinkommunizieren. Und das auch wieder mit der Prämisse, so niederschwellig, so einfach wie möglich. Es geht uns nicht darum, ellenlange Produktblätter zu bekommen und Präsentationen, sondern eine Lösungsidee, ein Vorschlag. Der nächste Punkt, wo wir uns unterscheiden, eine Vergabeplattform ist mehr oder weniger passiv. Das heißt, es gibt eine Veröffentlichung und dann hat der Markt diese Veröffentlichung bitte zu finden. Der Co-Innovationsplatz, jede Challenge, die bei uns eingestellt wird, erhält eine eigene Kommunikationskampagne. Das heißt, wir gehen über Social Media Kanäle, kommunizieren so breit wie es geht, dass diese Herausforderung von einem Haus X gerade in den Markt gestellt wird. Wir kommunizieren über Stakeholder. Wir gehen über so etwas wie den VDI, um Forschungs- und Entwicklungsbereiche anzusprechen. Wir gehen über Start-up-Verbände. Also alles, was uns als Multiplikatoren zu einer bestimmten Herausforderung, einer bestimmten Themenstellung vor Augen ist, binden wir ein, um so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu generieren und damit hoffentlich möglichst viele Lösungsideen zu finden. Und dabei ist es völlig egal, ob das jetzt schon die treffende Lösung genau für diese Problemstellung ist. Es geht erstmal darum, möglichst viele Ideen zu sammeln und diese Ideen auch wieder als Grundlage zu nehmen, um dann später eine Ausschreibung einzusteuern, die dann hoffentlich nicht mehr am Potenzial des Marktes vorbeigeht.
Nicht am Potenzial des Marktes vorbei und trotzdem natürlich den Bedarf oder dieses Interesse oder diese Herausforderung, ne, Challenge, sagt ihr, ja, auch trotzdem ja löst, ne?
Genau.
Und das ist, glaube ich, das der große Unterschied zu der klassischen Vergabe oder der Vergabeplattform, die halt schon sehr eingeengt ist, weil dann noch keiner konkreten Lösung gefragt wird.
Genau.
So verstehe ich das richtig.
Genau.
Gibt es?
Das ist genau auch der wichtige Punkt. Wir zwingen auch tatsächlich die öffentlichen Häuser eben nicht schon in der Leistung zu denken, also nicht in einer Leistungsbeschreibung, sondern wirklich von ihrer originären Problemstellung Herausforderungen zu kommen.
Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das alleine schon die Innovation auch in den Köpfen oder fördert einen innovativen Gedanken. Auf der Anbieterseite kann ich von Erlebnissen bei Veranstaltungen und so weiter sprechen, wo Vertriebler von Anbietern stehen und sagen: Liebe öffentliche Hand, wisst ihr denn schon, was ihr wollt? Die also auch gar nicht in der Lage sind, Anbieter die richtigen Fragen zu stellen. Und deswegen finde ich diese Lösung mit dem Co-Innovationsplatz breit zu denken, mal überhaupt das Problem zu schreiben und dann vielleicht auch tatsächlich innovative Lösungen dafür zu entdecken, die ja im Markt bei den Nachfragern gar nicht bekannt sind. Es kann ja sein, dass es mal ein Startup ist, die wirklich auch eine neue Idee einbringt. Oder natürlich auch ein etabliertes Unternehmen mit einer neuen Idee. Das heißt, da kommt ein bisschen Leben in die Bude. So nenne ich das mal.
Genau, und das ist vor allem für uns auch wieder das Spannende, gerade für innovative Anbieter, für Startups, ist das eine echte Chance. Die haben im Regelfall das Problem, dass eine Ausschreibung so erstellt ist, dass es eigentlich an ihrem Potenzial vorbeigeht, weil, sage ich mal, die etablierten Anbieter vor Augen sind mit ihrem Leistungskatalog, mit den tatsächlichen Möglichkeiten und Produkten, die man dort kennt. Und das ist genau der Versuch. Also eine niederschwellige Sichtbarkeit für die Idee, aber auch für Anbieter zu geben, die normalerweise an diesen Ausschreibungsprozessen eigentlich nicht partizipieren können. Das ist wieder auch dem Vergaberecht geschuldet. Wenn eine Leistung schon eindeutig beschrieben ist in einer Ausschreibung, dann kann ich nicht mehr in diesem Verfahren auf die nächsthöhere Innovation setzen, weil es leider eigentlich an dieser Produktbeschreibung vorbeigeht. Und das ist genau der Punkt. Es gibt dafür entsprechende Vergabeverfahren, die auch eine Innovationsoffenheit haben. Die werden aber häufig nicht genutzt, weil natürlich auch das wieder ein Mehr an Komplexität ist, ein Gefühl von mehr Risiko. Und deswegen dieser Punkt dieser Markterkundung im Vorfeld so essentiell ist, damit da zumindest die Grundlage gesetzt wird, eben nicht zu früh auf eine Produktverengung zu setzen.
Ein Thema, woran ich mich auch persönlich erinnere, woran eine Teilnahme an Ausschreibungen auch durchaus scheitern kann, ist ja zum Beispiel die Anzahl der Beschäftigten in einem Unternehmen, der Mindestumsatz in den letzten 3 Jahren. Ja, nehmen wir mal an, ich bin erst ein Jahr alt. Ne? Wie soll ich den Mindestumsatz für die ersten 2 Jahre, minus eins und minus zwei, benennen? Oder besondere Zertifizierung oder Zertifikate, die irgendwie vorgelegt werden müssen. Gibt es da vielleicht auch schon Beispiele, die du nennen kannst, wo ihr so ein Problem auflösen konntet?
Ja, genau. Also es ist etwas, woran wir auch kontinuierlich arbeiten. Wir haben auch zahlreiche Beratungsprojekte bei der öffentlichen Hand, wo wir sozusagen auch so eine Start-up- und Innovations-Readiness versuchen herzustellen. Das heißt auch ganz bewusst in die Ausschreibungsunterlagen mit reinzugehen und ganz klar aufzuzeigen, hört auf, eine Zahl von Referenzen zu fordern, die keinen Sinn hat. Das Vergaberecht schreibt das nicht vor. Genauso schreibt es auch eine Kapitaldichte von X nicht vor. Ich muss auch ein Augenmaß dazu haben, wenn ich zum Beispiel eine Softwarelösung entwickeln will. Genau, ich brauche die Ressource des Programmierers. Ich brauche aber nicht zwangsläufig eine Eigenkapitalquote von X, weil ich tatsächlich kein Produkt herstelle. Ich habe kein Invest, wo ich weiß, okay, wenn diese Werkbank nicht da ist, wenn diese Investitionsfähigkeit nicht da ist, ist dieses Produkt eigentlich nicht aufbaubar. Das heißt, ich muss natürlich auch die Ausschreibung verändern. Das ist ein Element, wo der Co-Innovationsplatz auch hilft, wenn ich auf einmal Lösungsideen von einem Startup oder von einem kleineren Unternehmen sehe, die durchaus clever ist und ich habe irgendwie ein Interesse, das eventuell später zu beauftragen, dann fangen die öffentlichen Häuser auch früher darüber an, nachzudenken, wie sie Ausschreibungsunterlagen gestalten, damit sie nicht komplett an diesem Markt vorbeirasseln. Und ja, das ist kein Garant dafür, dass es funktioniert, aber deswegen ermutigen wir bei uns auch ganz stark die Anbieter, nehmt einerseits den Marktplatz der Innovation, um eure Lösung generell vorzuschlagen und beteiligt euch an unseren Challenges, damit ihr eine Sichtbarkeit bekommt, damit einfach die öffentliche Hand auch sieht, es gibt noch viel, viel mehr Player als das, was sie originär in ihren bisherigen Betrieben, in ihrem bisherigen Ablauf irgendwann kennengelernt haben. Genau. Beispiele aus dem Co-Innovationsplatz, um auch da nochmal etwas mitzubringen. Was kann man dort alles hineinnehmen? Das Gute ist, wir haben gar keine Limitierung. Wir hatten inzwischen von der Frage der Bundeswehr, Konzepte einzureichen, wie man zum Beispiel Drohnen zu zivilen Zwecken außerhalb des Defense-Anspruchs nutzen kann. Wir hatten Herausforderungen genauso wie jemand möchte schon der neue Ladensäuleninfrastruktur 2 Jahre vorher entsprechen und will irgendwie das Maximum an Barrierefreiheit generieren, was heute irgendwie im Markt noch nicht zu finden ist und wünschte sich dafür Konzepte. Wir hatten genauso auch schon im Bereich der Immobilien Themen, wie ein gesamter Standort muss saniert werden. Das heißt, eine gesamte Verwaltung muss irgendwie in ein Übergangsgebäude geholt werden. Trotzdem möchte man auch dort schon den Anspruch von New Work entsprechen. Ob da jemand Ideen hat und anschließend auch irgendwie wieder weitere Nutzungskonzepte, wie man diesen Übergangsbereich auch mit diesen New Work-Elementen entweder überführen kann oder wieder anderen Verfahren zuführen kann. Soll sagen, wir sind komplett frei in dem, was an Produkt, an Dienstleistung über uns gefordert wird. Wir haben ganz viele Bereiche gehabt, die nach Applikationen schreien, die nach Softwarelösungen schreien. Genauso haben wir aber auch ganz klassische Infrastrukturthemen, Produkte, bis hin zu einem Mini-Teilchenbeschleuniger, ob irgendjemand eine Idee hat, wie man sowas noch bauen kann und vielleicht viel leichter. Und dementsprechend absolute Marktoffenheit. Das ist Fluch und Segen, soll heißen für die Anbieter. Ja, es gibt bei uns nicht immer die Konstanz in der gleichen Nische, in der gleichen Produktqualität entsprechende Challenge zu haben. Dafür haben wir aber wieder die Offenheit und zumindest auch unser Tun, dann auch immer wieder den gesamten Markt abzuholen.
Das heißt, wenn wir über Innovationen sprechen, dann können das Technologien sein, Software, Hardware, hattest du Beispiele genannt gerade. Das können aber auch innovative Konzepte, sein oder Dienstleistungen. Das heißt, wir reden gar nicht so sehr darüber, dass wir über Hightech oder Deep Tech oder sowas sprechen müssen, sondern es geht wirklich darum, auch zu gucken, wie kann man an einem Problem, das vielleicht ja auch schon vielfach in der öffentlichen Hand auch schon seit Jahrzehnten existiert, nochmal neu denken. Ne?
Genau.
Das.
Also auch das, auch dieses wirklich sich öffnen. Der Anbietermarkt muss und sollte dringend schnell verstehen, dass wir einfach eine sehr, sehr starke dezentrale Struktur haben. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Applikation, eine Software in einem Bundesressort eingeführt habe, Dann ist das vielleicht vor 5 Jahren dort einmal passiert. Auf einmal habe ich aber in einem kommunalen Umfeld vielleicht eine ähnliche Themenstellung und dann kann es eine enorme Innovation sein. Uns geht es nicht um den letzten wissenschaftlichen Anspruch, wo liegt die Innovation? Da orientieren wir uns auch ganz klar in Richtung OECD und sagen, sobald entweder eine positive Veränderung eines Produktes oder einer Dienstleistung erfolgt, was einem höheren oder einem verringerten Ressourceneinsatz entspricht oder einen wirtschaftlichen Vorteil bringt, dann ist das eine Innovation.
Das ist eine schöne Definition auch. Mit Innovationen haben wir ja auch in Deutschland nicht so erfolgreiche Erfahrungen gemacht. Es gibt ja viele Ideen und Erfindungen, aber die Marktreife, die Marktimplementierung ist halt
Genau.
häufig auch das Problem.
Und was weiß ich, wir haben zum Beispiel auch schon Beispiele im Koinnovationsplatz gesehen, dass auch zum Beispiel Kartografie-Programme auf einmal zur Archivierung und zur Dokumentation von Kindergarteninfrastruktur genutzt werden konnte. Und das ist völlig gleich. Es geht einfach um das Umdenken, wo passen Applikationen, wo passen Ideen am Ende des Tages auch rein. Und ja, ursprünglich war das eine Software, wo im Endeffekt große Gebäude mit strukturiert wurden und ein Stück weit ein Bestand gepflegt wurde. Und auf einmal hat man festgestellt, dass man in Kindergärten ja auch irgendwie eine ähnliche Problemstellung hat, nämlich immer wieder Räume und auch die Frage, wo steht bestimmte Infrastruktur? Und dann lässt sich sowas wunderbar kombinieren und das vielleicht sogar mit einem Buchungssystem verbunden, dass entsprechend die betreuenden Kräfte sogar auch Dinge, die sie vielleicht für ihren Kita-Dienst brauchen, dann irgendwie auch wieder über diese Applikation auch für sich nutzbar machen können. Das sind genau die Innovationen, die wir brauchen und die dann den Mehrwert auch für den Bürger und für den Auftrag am Ende des Tages generieren.
So auch wieder so ein altes Problem, aber mit einer, beziehungsweise altes Problem, alte Anwendung, aber
Genau.
für dieses Problem sozusagen eine Neuerung, eine Innovation.
Ja.
Gab es schon mal Challenges, die ihr nicht zufriedenstellend lösen konntet?
Ja, also auch da ganz offen. Genau, eine einzige Challenge hatten wir, die ohne Lösungseinreichung lief. Das war in einem Themenfeld, was wir ohnehin als sehr komplex bezeichnet haben. Dort war aber auch ganz einfach der Rahmen nicht gegeben von der Zeit. Eines der großen Probleme ist, dass sehr häufig diese Prozesse der öffentlichen Hand angesteuert werden zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt. Das liegt aufgrund oder das liegt an den internen Strukturen. Beschaffungs- und Vergabestellen werden häufig sehr nachgelagert, sehr am Ende von entsprechenden internen Abstimmungskommunikationsprozessen erst berücksichtigt. Und dann ist ganz häufig ein Systemdruck da, der dazu führt, dass das eine oder andere nicht mehr sauber abgearbeitet werden kann. Der Koinnovationsplatz braucht realistisch einen Horizont von 4 bis 6 Wochen. Das ist der Horizont, den wir brauchen, um Anbieter breit zu erreichen, um die Problemstellung zu vermitteln, um auch die Anbieter, auch wenn es niederschwellig ist, in eine Fähigkeit zu bringen, uns zumindest einen One- oder Two-Pager mit Ideen am Ende des Tages zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die öffentliche Hand muss auch ihre internen Prozesse dahingehend verändern, mehr Raum für Kommunikation und Austausch zu ermöglichen. Wenn sie das nicht hinbekommen, dann werden wir ganz häufig an den Punkt kommen, dass der Markt nicht in einer Angebotsfähigkeit, nicht in einer Ideenfähigkeit ist. Und ja, das ist etwas, was auch den Koinnovationsplatz dann trifft. Wir versuchen, unsere Challengegeber sehr früh, sehr breit abzuholen, dass wir diese Zeithorizonte auch bekommen. Nichtsdestotrotz sind wir dann auch wieder Dienstleister, respektive Umsetzer für die öffentliche Hand, wenn der Wunsch da ist, dass in einem kürzeren Zeitpunkt, und hier waren es konkret 2 Wochen, es war nicht darstellbar. Themenkomplexität und Zeitraum passten nicht zusammen. Sonst mussten wir sagen, toi, 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 hat jede Challenge, wir sind inzwischen deutlich über 30 Challenges, die durchgelaufen sind. Sie sind alle öffentlich nachvollziehbar im Koinnovationsplatz, ein ganz wichtiger Punkt. Man kann lernen von dem, was andere Häuser schon gemacht haben. Das Ganze lässt sich nachvollziehen und man sieht auch, dass wir Gott sei Dank eine sehr, sehr schöne Breite auch an Lösungsideen haben. Wir hatten inzwischen Challenges mit über 15 Einreichungen, was uns sehr, sehr freut, weil man muss auch realistisch sagen, es gibt keinen Auftrag bis dato dahinter. Der Weg zu einem Auftrag ist danach immer noch ein längerer.
Ja.
Auch wenn es niederschwellig ist, es ist ein Aufwand für beide Seiten, aber es bietet sich auch eine echte Chance.
Ja, verstanden. Jetzt ist das ja so, dass wir auch gerade aktuell in der Zeit, in der wir leben, wir reden jetzt gerade über Februar 2025, politische Wechsel haben, internationale Herausforderungen. Das heißt, dieser von dir angesprochene Zeitaspekt ist ja durchaus ein relevanter heutzutage oder er wird noch relevanter. Wie siehst du denn, wenn wir so ein bisschen so den Blick in die Zukunft wagen, den Ausblick auf innovative Beschaffung, auch im Rahmen dieses zeitlichen Kontextes? Die Herausforderung besteht nach wie vor. Glaubst du, es wird mal möglich sein, in der Zukunft Beschaffungsprozesse schneller zu gestalten und gleichsam natürlich qualitativ hochwertig? Welche Herausforderungen siehst du da für die Zukunft und wie siehst du die Chancen auch dafür?
Genau. Also, die Chance sehe ich. Was brauchen wir? Wir brauchen einerseits eine strategische Beschaffung, die in den Häusern auf Augenhöhe agiert. Der eigentliche Beschaffungsprozess ist gar nicht sehr lange. Das Problem ist der Übergang von ein Fachbereich hat irgendwie eine Problemstellung, es entsteht irgendwann mal ein Bedarf. Der Fachbereich versucht irgendwie für sich diesen Bedarf zu verifizieren und vielleicht Lösungen zu finden. Und irgendwann stolpert er darüber, dass es eine Beschaffungsstelle gibt mit einem Vergabeprozess. Das heißt, dieser Zeitpunkt hier hinten, der ist gar nicht so dramatisch, ja. Je nach Ausschreibungsverfahren dauert es mal 3 bis 6 Monate, aber das ist, wenn ich jetzt auch in der Privatwirtschaft schaue, durchaus ein üblicher Pfad. Also es ist auch nicht so, dass Konzerne jetzt einfach sagen können, morgen kaufe ich das, morgen kaufe ich das, auch da habe ich Regularien. Das Problem ist, dass diese Prozesse isoliert und aufeinanderfolgend sind. Deshalb spreche ich von einem strategischen Einkauf, von einer strategischen Beschaffung, wo frühzeitig gemeinsam agiert wird, wenn eine Problemstellung identifiziert wird. Man gemeinsam schon an den Markt geht oder auch eine Mandatierung hat, wer an den Markt geht, mit welchem Auftrag. Einerseits, um dem Vergaberecht nicht zu widersprechen, also nicht zu früh zu verengen zu sein. Ja, eines der großen Fehler, die immer wieder entstehen. Der nächste Punkt ist aber auch, um genau diese Offenheit und diese Kreativität vom Markt auch einfordern zu können. Dafür braucht es aber tatsächlich diesen strategischen Fokus, weil den kann ich auch ansetzen, wenn ich noch keinen konkreten Bedarf habe. Eine strategische Beschaffungsstelle erkennt auch die Herausforderung des Hauses, erkennt Problemstellungen, versucht regelmäßig auch am Markt aktiv zu werden, ohne dass es schon einen Auftrag oder einen Haushalt durch einen Fachbereich gibt. Wenn die Punkte nicht zusammenkommen, ich aber immer noch so stark in diesem Nachgelagerten bleibe und vor allem in diesem operativen Wut bleibe, also sprich keine digitalen Prozesse habe, keine Automatisierung da, wo es irgendwo Sinn macht, dann sieht es schwarz aus oder sieht sehr, 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 sehr schlecht aus. Aber ich glaube, das ist zu heben. Wir haben viele gute Beispiele. Wir zertifizieren inzwischen auch zahlreiche öffentliche Häuser. Da haben wir einige kennengelernt, wo wir sagen müssen, die sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Das braucht sich auch null hinter der Privatwirtschaft verbergen. Aber am Ende des Tages liegt es im Moment immer noch sehr stark an den Persönlichkeiten, weil wir auch in Deutschland keinen generellen Auftrag haben. Es gibt keinen eindeutigen politischen Willen. Ja, wir haben irgendwo einen Digitalisierungszwang. Wir haben aber auch gesehen, dass auch diverse Fördertöpfe zum Thema Digitalisierung nicht gerade der Selbstläufer sind, weil auch diese Projekte müssen erstmal umgesetzt werden. Und ja, dementsprechend haben wir noch, glaube ich, ein bisschen was zu tun.
Also die Aufgaben werden nicht weniger, aber die Stellschrauben, an denen man drehen kann, die sind bekannt. Und da drücke ich uns tatsächlich, auch mir als Bürger, alle Daumen und euch beim Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung, dass wir das für die Zukunft einfacher, schneller, bei gleicher Qualität und effizienter gestalten können. Ihr leistet da einen großen Beitrag zu, lieber Matthias. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, das wir dazu führen durften. Und ich freue mich, dich vielleicht in einem Jahr oder zwei nochmal wieder zu sprechen, um vielleicht so eine kleine Bestandsaufnahme, einen Fortschritt zu beschreiben. Und freue mich da auf den weiteren Austausch mit dir. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir, Martin.
Alle Informationen zu dieser Folge und rund um Mensch Digital oder die GFKD AG finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, weil wir möchten, dass wir Menschen uns in der digitalen Arbeitswelt, der Lernwelt und der Lebenswelt auch in Zukunft zurechtfinden. Bis bald.